Herzlich willkommen, Leute, zur zweiten Folge, also eigentlich zur ersten richtigen Folge von unserem Podcast Business Beyond Borders. Ich habe ein paar Fragen mir aufgestellt, wo vielleicht für die Zuhörer ziemlich interessant sind, wo sich jetzt eher auf den Anfang des Geschäfts oder so aufbaut. Das wäre die erste Ding. Was sind so die ersten Schritte für so ein eigenes Business? So, denk mal so, ich bin jetzt gerade 18 geworden. Was sind so die ersten Schritte?
Schau mal, das ist, finde ich, erstmal, moin an alle, herzlich willkommen. Die Ideologie von dem Podcast ist, dass wir mit Pascal gemeinsam auch viele der offenen Fragen bezüglich Business von euch eingehen zu verschiedensten Themen, sei es zur Logistik, da können die Leute dich was fragen, ey, wie ist die Ausbildung, was muss ich da machen, wie können wir was optimieren, alles drumherum und natürlich jetzt auch bald zu E-Com, zu so den ganzen Ads, was du da machst. Wir wollen im Podcast auch Stück für Stück quasi aufbauen. Ich weiß, dass vielleicht jetzt für viele da draußen die Fragen, die wir gleich beantworten werden oder auch gegenseitig stellen, die denken sich so, hey, das sind die Fragen, die eigentlich so, warum brauche ich eine Antwort drauf? Aber viele der Selbstständigen, wie du selber gesagt hast, haben ja keine richtige Ideologie. So, ich finde, jeder, der selbstständig ist und einen gewissen Erfolg hat, hat ein Trauma. Das ist vielleicht ein Quatschpunkt, aber ich bin der festen Überzeugung, hey, du musst irgendein Trauma erlitten haben, zu sagen, du riskierst alles und machst dich selbstständig. Weil, ich weiß nicht, ob du die Studie kennst, es gibt auch eine Studie, wenn du zum Beispiel deinen Mac-Computer kaufst, welchen Browser benutzt du?
Safari.
Und jetzt kommt die Studie. Wenn du Chrome benutzt, bist du 23% mehr Risikobereitschaft in deinen Alltagsberuf, als wenn du Safari benutzt. Warum? Die Studie besagt, hey, wenn du deinen Mac einrichtest, als Beispiel, hast du direkt deinen Browser installiert. Du gibst dich damit quasi zurecht. Wenn du Chrome installierst oder Firefox oder egal welchen anderen Internetanbieter quasi oder Browser, dann bist du Risikobereitschafter. Ne? Und das sagt viel über einen Menschen. Auch zum Beispiel Pascal hat ja seine Ausbildung gemacht, hat Militär gemacht, alles drum und dran, hat euch jetzt den Store geführt. Aber jetzt Stück für Stück geht's ja auch in die Selbstständigkeit. Aber du weißt selber, bei der Selbstständigkeit hast du ja auch viel mehr Risiko.
Auf jeden Fall.
So, du weißt ja auch zum Beispiel mit dem Store. Das nenne ich immer wieder als Beispiel. Guck mal, wenn du jetzt die Jungs vergleichst, die quasi angestellt waren, ganz normal. Bro, die waren krank, denen war scheißegal, ob es Dezember hat, aber du warst mit Leidenschaft dabei. Für dich war so, ey, 14 Tage, du warst ja auch teilweise krank und hast durchgezogen, ne? Weil du dieses Mindset hast, okay, hier selbstständig, das ist mein, hier, ich bin Teil von diesem Projekt, ich muss durchziehen. Aber wenn du einfach ein Angestellter bist, kannst du sagen, fuck drauf, ist mir doch scheißegal, ich krieg Hauptsache mein Gehalt, bin krankgeschrieben, hol mir einen gelben.
Ja, das ist so denken vielleicht ein paar, nicht alle Angestellten oder so, aber genau, das ist der große Unterschied, glaube ich, oder? Zum Selbstständigen und zum Arbeitnehmer. Du musst halt wirklich für das brennen, oder? Ja. Und auch immer dabei sein, auch wenn du mal krank bist.
Ja, also oder? Das Input, was du leisten musst, ist natürlich groß, aber natürlich ist der Output monetär nicht immer größer, ne, weil es gibt viele, 95, ich weiß gar nicht, die Statistik müsste man nachschauen, 97% der Unternehmen in Deutschland schaffen ja nicht mal 1 Million Euro Umsatz. Weißt du, was ich meine? Und wenn du überlegst, der Pop-Up hat ja gefühlt 1 Million in 3 Monaten gemacht. Das sind halt andere Größenordnungen. Und dann musst du überlegen, okay, hey, wie machen wir das, dass das Risiko auf mehreren Schultern verteilt ist und dass man eine geile Story draus macht. Und deswegen zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, hey, du willst selbstständig werden mit, keine Ahnung, mit 18, 19, 24, 23, was auch immer, ist ja auch scheißegal. Wie würdest du vorgehen? Zum Beispiel, du musst ja erstmal die Frage beantworten, mit was willst du dich selbstständig werden?
Genau, also eine Geschäftsidee eigentlich. Also ja. Wie komme ich eigentlich am besten zu dieser Geschäftsidee?
Was würdest du, zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, du musst morgen selbstständig werden, was würdest du machen?
Also du fragst mich, ich müsste mich selbstständig machen. Ich würde, glaube ich, ich habe schon nie intensiv, aber oft habe ich Videos geschnitten oder ein bisschen aufgenommen. Ich habe allgemein viel Spaß mit Videos und halt so Technik. Ich glaube, das würde ich mal aus Space nehmen und da würde ich denken, hey, was kann ich jetzt machen mit dem? Würde ich denken, so Short-Content, Cutter-mäßig oder so in dem Bereich gehen. Aber das ist jetzt ja mal eine Grundidee. Jetzt muss ich es mal umsetzen.
Ja.
Das heißt, selber jetzt umsetzen würde ich dann jetzt Hilfe hinzufügen. Also das heißt, ich würde auf dich zugehen oder so. und ja, Tipps und, fragen.
Ja, aber stell mal vor, du hast mich nicht. Oder stell dir vor, das ist ja, glaube ich, die größte Herausforderung. Du sagst, okay, ich bin selbstständig, so. Dann stell mir mal vor, du gründest eine UG oder was auch immer jetzt in der Schweiz, keine GmbH, sondern du meldest einfach deine Selbstständigkeit an. So, du hast dir angemeldet. Wie gewinnst du Neukunden? So, was würdest du jetzt machen? Du bist jetzt Cutter, du fängst jetzt frisch an, du hast zwar nur deine YouTube-Videos, vielleicht ein, zwei andere, aber du musst jetzt Neukunden gewinnen. Und wie rechtfertigst du ihm, hey, dass ich, du darfst ja auch nicht vergessen, du wohnst in der Schweiz, du hast ein ganz anderes Preisverhältnis als in Deutschland. Für dich in der Schweiz 5 Franken für eine Cola ist normal. Auch für mich. So, weil wir halt dort leben und das daran gewohnt sind. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt nach Deutschland kommen und sehen, dass im Laden Cola 5 Euro kostet oder 5 Franken, dann sagen wir automatisch, es ist teuer. Weißt du?
Genau, also das Produkt sozusagen auf den Markt bringen oder gesehen werden, meinst du jetzt? Also wenn ich jetzt das selber so machen würde, es wäre schwierig. Also ich würde mit TikTok und Instagram anfangen. Das ist, glaube ich, das, was am kostenärmsten ist, wo du selber hochlädst. Und dann irgendwie auf YouTube würde ich mich einlesen wahrscheinlich, wie schalte ich Werbung online oder was macht am meisten Sinn? Ja. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ich dich nicht anrufen kann oder so, ja, wo ja, ich jetzt meine, oder?
Davon aus, du bist 18 Jahre alt, hey, du wohnst XYZ, du willst selbstständig werden.
Richtig, ich würde, wie gesagt, dann würde ich ja auf YouTube gehen selber und mir halt Informationen holen, wie kriege ich das raus? Und ja. TikTok, Instagram Shorts.
Und das ist krass, weil guck mal, du hast ja die App und die benutzt du auch. So, da sprechen wir, du unterschätzt LinkedIn voll. Das unterschätzt jeder Selbstständige. Wenn du auf LinkedIn, vielleicht am Anfang musst du ein bisschen einen Content bringen, der jetzt, sagen wir mal, so gegen diese LinkedIn-Bubble schwimmt, weil du merkst, ja, LinkedIn ist so eine Plattform, wo du 4 Tage Woche hier alles top, Arbeitgeberbild, so, ne, das muss so richtig gut aussehen. Da ist LinkedIn ein bisschen anders, ich formuliere es mal so. Und ich bin der festen Überzeugung, das habe ich von Franz gelernt. Du kennst ja meine TikToks damals, die ich gemacht habe. Mhm. Was er gemacht hat, weil er war genauso. Der hat gearbeitet und der war so, wirklich auf Nixtag meinte er, ich will selbstständig werden. Er war ein Cutter, hat pro Video 7 Euro bekommen und war so, okay, was mache ich jetzt? Und sein Aufruf war, hey, ich suche 10 Unternehmer. Warum Unternehmer? Weil er ist auf eine Zielgruppe gegangen, die Geld hat. Das ist ja auch das Wichtigste. Guck mal, wenn du ja für irgendwelche kleinen YouTuber cutterst, die haben ja nicht das Geld, um dich zu bezahlen. Er meinte zu sich, ey, welche Zielgruppe will ich bedienen? Er hat sich die Zielgruppe ausgewählt, der hat eine Zielgruppenanalyse mit Hilfe von ChatGPT betrieben. Dann ist er auf LinkedIn rausgegangen und meinte, ich suche mir 10 Unternehmer, die 1 Million Views in einem Monat erreichen wollen. Wer hat Bock? Und hat einfach einen Monat kostenlos gearbeitet quasi für die, hat irgendwie 2000 Euro pro Ding verlangt, irgendwie 1500, hat dann ist zu jedem hingegangen, hat das gedreht mit Teleprompter, mit Cams, mit allem drum und dran, hat für die 30 Videos produziert und hat somit sich 10 Testkunden gewonnen, hat dann immer die präsentieren können, weil wirklich durch das Scripting von ihm und Cutting sind hat dann wirklich Leute auf 1 Million Impressions gegangen und für Unternehmer, der das nicht kennt, und dann konnte er auf einmal Preise verlangen, 10.000 im Monat. Und so ist er innerhalb von 4 bis 5 Wochen selbstständig geworden.
Du hast jetzt gerade was gesagt, Testkunden. Ich kann mir ein bisschen was davon vorstellen, aber was ist das genau?
Also, so. Du musst ja so vorstellen, wenn du ja neu anfängst, ist ja deine Herausforderung, du musst erstmal Kunden gewinnen. So, nur durch Kunden, durch Vertrieb kannst du Geld verdienen. Deswegen sage ich immer, wenn du anfängst, ist deine Webseite komplett scheißegal. So, die muss die Standards erfüllen, ja, aber die muss nicht besonders gut sein, was auch immer. Du musst einfach gut verkaufen können. Du musst ein Product Market Fit haben. Das heißt, in Product Market Fit, wenn das Produkt oder eine Dienstleistung gut zum Markt passt, das besteht ein Bedarf. Zum Beispiel in deinem Fall, was wir jetzt als Beispiel einfach nehmen, wäre es ja Video Editing und Video Editing ist halt nun mal mit der wachsenden Social Media Welt gibt's eine hohe Nachfrage. So, du hast hunderte, tausende Anbieter geführt, aber viele sind halt nicht konstant, sind viele zu teuer, was auch immer, aber der Bedarf ist da. Und um dich gegen andere durchzusetzen, brauchst du halt Testkunden. Was meine ich damit? Dass du diesen Kunden vielleicht deine Arbeit umsonst erstmal machst, dass du die als Referenz irgendwo benutzen kannst, um, wenn jemand bei dir anfragt, durch am besten deine Landingpage oder Instagram, TikTok, zu sagen, ey, hier, schau mal, so sieht meine Arbeit aus. Weißt du? Weil du musst ja auch deine Arbeit quasi als so eine Visitenkarte repräsentieren können und sagen, hey, guck mal, das habe ich gemacht.
Genau, also das eigentlich auch so zu sagen, bei den ersten Verkäufen diese sogar noch als Werbung dann zu nutzen. Hey, zum Beispiel, ich fange jetzt an, ich habe dich frisch angeschrieben, yo, kann ich ein paar Shorts machen? Du sagst, ja, gerne, dann nehmen wir ein paar Shorts, dann nehme ich die auf, ich liefere die dir und dann frage ich dich so zum Beispiel, hey, kann ich jetzt die Shorts von diesen Schuhen da für mich als Werbezwecke verwenden?
Ich würde es vorab machen. Und ganz wichtig an alle da draußen, wirklich vertraut mir da, macht ein A4-Seiten-Papier, wo irgendwie auf gebrochenem Deutsch oder Englisch steht, dass die beiden Parteien einverstanden sind, dass da jetzt nicht im Nachhinein kommt, ey, ihr habt Geld verdient und der andere, für den ihr umsonst gearbeitet habt, für diese Referenzen irgendwie durchdreht oder einen schlechten Tag hat und sagt, ja, nimm es runter, bla bla bla, hat gar nicht mein Einverständnis und so weiter. Lasst es euch das sicherheitshalber unterschreiben und lasst ich euch da nicht über den Tisch ziehen. Einfach nur so ein Quick-Tipp. Aber ja, du brauchst ja Referenz und nur durch das kannst du Stück für Stück deine Kunden gewinnen. Du kannst auch nicht, man muss ja auch überlegen, egal was du machst, deine Positionierung. Ey, fängst du direkt an und bist der Teuerste, was schwierig ist, ne, weil du brauchst, musst dich irgendwie da durchsetzen, aber es funktioniert. Oder du fängst halt relativ günstig an und dann gehst du halt Stück für Stück mit den Preisen hoch. Das muss man für sich selber entscheiden, so.
Was würde da am meisten Sinn machen? So jetzt bei unserem Fall.
Na, was würdest du sagen?
Ja, ich würde schon, also ich sage immer in meinem Leben, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, sozusagen würde ich mich im mittleren Bereich einquartieren und dann aber wahrscheinlich später schneller in den Hochpreissegment gehen, oder?
Also was viele nicht verstehen, dein Preis, guck mal, das ist ein kranker Denkfehler, den viele haben. Ich bringe jetzt dir ein Beispiel von Consulting, was ich mache. So, meine Stunde kostet 15.000. So, wenn du 1:1 mit mir haben willst, 15.000, das zahlen auch die Firmen. Am Anfang wollte ich die gleiche Dienstleistung für 4.000 anbieten. Aber dann hat mir jemand von Porsche, mit dem ich da gearbeitet habe, gesagt, hey, wie kannst du mir für 4.000 helfen? Weil die können sich das leisten, die wollen direkt was ändern, die wollen es direkt umsetzen. Aber die sagen, so, wir sind so und so groß, 4.000 ist jetzt nicht viel Geld für das Unternehmen. Und dann haben die gesagt, ey, schreib den Preis nie aus, positionier dich, und das habe ich auch seitdem umgesetzt, positionier dich als hochpreisig. Du musst nicht der Teuerste sein, du musst am Anfang sowieso abliefern. Bei mir ist ja sowieso ein bisschen andere Situation. Heute habe ich über 100 Artikel über mich allein im letzten Jahr und ich brauche nicht mehr diesen Trust-Faktor. Aber wenn du jetzt einen Cutter anfängst, ich würde mich in einer mittleren Preisregion platzieren. Ich würde gar nicht auf diesen ganzen kleinen Kunden eingehen, die 7 Euro oder 10 Euro pro Short zahlen, mindestens, keine Ahnung, 20, 30. Dann hast du auch weniger Kopfschmerzen, dann musst du auch ein bisschen bessere Arbeit liefern. Aber ob du 10 Videos schneidest für 6 Euro, natürlich kannst du mit AI oder wie auch immer das machen, aber ich bin der festen Überzeugung, man muss sich selber respektieren und man verdient vielleicht am Anfang ein bisschen weniger Geld, aber dafür setzt man seine Zeit auch gut ein und muss sich auch die ganze Zeit weiterbilden lassen. Weil gute Cutter braucht man immer. So, auch besonders für YouTube. Wenn ich jetzt das anschauen würde und du mich fragen würdest, ich würde Cutter für YouTube direkt werden. Ich glaube, da ist Riesenpotenzial.
Also habe ich da schon mal ein gutes Ding.
Ja, war ein gutes Beispiel, weißt du. Bei vielen nennen ja immer so ein als perfektes Beispiel, weil der super leicht zu erklärbar ist, so ein Fitnesstrainer. So, weißt du, der ist ja super leicht erklärbar. Da musst du Testkunden gewinnen. Da musst du den Leuten sagen, ey, entweder du bewegst deinen Arsch oder Pech gehabt. So.
Ja, genau. Ja gut, dann haben wir so mal diesen Grundstein haben wir gesetzt. Jetzt mal die Fragen, man fängt ja auch meistens mit Null an. Was ist da, was gibt's da für Finanzierungsmöglichkeiten
wie
baust du das auf?
Du weißt ja, wie die Banken funktionieren jetzt ein bisschen. Du hast eine Idee, jetzt sagen wir ganz einfach, du willst eine Software machen. So, jetzt weg ein bisschen vom Cutting. Oder du bist ein Cutter und du hast gesagt, ey, hier, guck mal, ich habe so und so lange gecuttet, hier mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, ich erstelle mir diese Software. Boom, du hast die programmiert, die ist komplett scheiße, du bist komplett von der überzeugt, so, die ist am Anfang von ihrer Stage, ne? Coca-Cola hat im ersten Jahr 20 Flaschen verkauft, guck mal, wo heute Coca-Cola ist, weißt du? Jeder fängt klein an und jeder hat die Möglichkeit, so groß zu werden, wie seine innere Power ihm das gibt, weil nur du brennst jemanden aus oder bremst dich selber aus. Deswegen, wie würdest du jetzt anfangen? Du hast jetzt 20 Software-Dinger, Du hast keine richtige Webseite. Du weißt, ey, aber du bist überzeugt von dem Produkt. Und der Produkt hat auch den Bedarf auf dem Markt. Was würdest du tun?
Ja, also ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ich würde bei Familie vielleicht fragen, ja, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, je nachdem, wie groß das Budget halt ist, also wo ich brauche.
Legitim, ja.
Für die Software. Das wäre auf jeden Fall die erste Anlaufstelle. Als Zweites würde ich wahrscheinlich zur Bank gehen, aber ich glaube, dort wird es dann schwieriger. Dort muss dann auch alles gefixt sein, oder? Und da braucht es ja auch wahrscheinlich einen Businessplan, da muss da alles.
Also,
oder
ich finde mit Familie guter Punkt, ja, weil am Anfang brauchst du ja sowieso keine große Budget. So zum Beispiel, ich kenne ja Tools, die aus Deutschland programmiert sind, ne, die sind wirklich von der Materie gut, aber die haben auch, keine Ahnung, mit 20.000 angefangen, mit 10.000, wie auch immer. Und die haben halt wirklich immer Stück für Stück sich einfach Kunden gewonnen. So, das ist das Wichtigste, weil du brauchst ein Jahr oder zwei Jahre brauchst du einfach dieses datenbasierte Arbeiten, damit du dein Tool weiterentwickeln kannst und verbessern kannst und marktready machen kannst. So. Und dann gehst du ja zu deiner Familie, greifst auf deine Ersparnisse zurück, komplett legitim. Und dann hast du noch ein Problem, hey, wie kriege ich es hin, dass in mich jemand rein investiert. So, das ist ja, glaube ich, eine große Herausforderung, weil eine Bank wird dir kein Geld geben. Jetzt, wir stellen ja das Szenario vor, du hast mit 18 mit Cutting angefangen, hast dann mit 20, 21 irgendein Tool entwickelt, deine Steuererklärungen sehen jetzt nicht so gut aus, du hast keine Immobilie, die du hinterlegen kannst, was komplett normal ist so. Und dann stehst da so, ich habe eine Idee, aber ich habe keinen Power da hinten, finanziell, monetären. Und ich würde dann auf jeden Fall gewisse Zeit versuchen, das organisch hinzubekommen und nicht mal für das Geld, sondern um zu beweisen, hey, dieses Tool funktioniert und du hast ein Product Market Fit mit diesem Tool. Wenn du das hast, musst du jemanden suchen oder irgendwie selber versuchen, einen Pitch zu schreiben und dann Leute für ein Investment fragen. Weil eine Bank gibt bestimmt ein oder andere, die investieren wird, aber so 99% der Banken werden dich halt ablehnen, weil die sagen, ja, du hast keine 3-Jahres-Abschlüsse, zeig mal BWA, alles drum und dran. Weil in Deutschland tendieren die Menschen dazu, in Zahlen zu investieren und nicht in Unternehmer. Weil überleg dir mal, zum Beispiel, so ein Fun Fact, 33% von Apple wurden für $233,000 erworben am Anfang. Das war der erste Investor. Überleg mal, wo heute Apple steht.
Das ist gut bezahlt.
So. Und der gehört zu der Geschichte vom Unternehmen. Und es gibt ja viele Investoren, die, du musst dir vorstellen, es gibt verschiedene Stufen. Du investierst am Anfang beispielsweise nur in die Idee. Ne? Da kriegst du halt super schlechte Firmenbewertungen, weil du investierst ja in die Luft. So, du investierst ja in den Gründer, der hat eine Idee, dann guckst du dir das an und sagst, okay, kann ich mir vorstellen oder kann ich mir nicht vorstellen. Und dann investierst du ja in ein Unternehmen, in der Series A. Das ist quasi die erste Runde, wo du dein Geld einsammelst. Normalerweise hast du 1-2 Jahre Markterfahrung, hast schon ein paar Kunden und dann macht es auch ein bisschen Spaß. So, dann gibst du ein Wandeldarlehen. Müsst ihr vorstellen, ein Wandeldarlehen ist, immer wenn ein Investor nicht direkt die Anteile erwirbt, sondern er gibt dir ein Darlehen, ne, der leiht dir das Geld für einen gewissen Zinssatz und die sind halt abgesichert mit den Prozenten. So, und meistens, wenn dann ein größerer Verkauf kommt, kriegt der Investor seine Prozente. Das wird alles verwässert und das Geld wird quasi in die Firma reingesteckt. So, weil dann kann der Gründer eigentlich jederzeit das Geld zurückzahlen, ohne die Prozente abzugeben. Aber wenn der Exit wirklich anstehen soll, dann gibt er halt die Prozente ab und ballt beide Saften ab. So, deswegen, ich würde, wenn ich jetzt anfange, gar nicht Fokus legen auf den Businessplan. Man muss eine Ideologie haben, ein Ziel haben und diesen Weg einfach laufen und selber die Erfahrung machen.
Und dranbleiben.
So, korrekt, nur dranbleiben. Du weißt ja selber, du kannst es ja selber erzählen, wie oft man keinen Bock hat zu arbeiten, was auch immer, an einer Idee. Man muss es machen, damit du was reißt.
Ja.
Anders geht's ja nicht.
Definitiv. Jetzt sind wir so an dem Punkt, so wo wir es aufgebaut haben, hier diese Cutting-Firma, sagen wir es jetzt mal so. Was sind so die größten Herausforderungen, wenn das Unternehmen jetzt zum Beispiel wächst?
Was würdest du sagen?
Also, wenn ich sage, wenn ich interpretiere, dass ich müsste Mitarbeiter einstellen, zum Beispiel, ich kriege das nicht mehr hin, alleine alles zu cutten, weil es von der Zeit halt einfach schlichtweg nicht geht. Und da gibt es jetzt dann bestimmt auch gewisse Herausforderungen, wo man bewältigen muss bezüglich Qualität und
du kannst Menge, ja selber davon sprechen. Oder? Du hast es ja in dem Store. Natürlich, da waren hier 2-3 Leute immer, aber die Herausforderung, welche Herausforderung hattest du mit den Mitarbeitern?
Ja, das eine ist halt einfach das Kommunizieren, das wie man sich verhält mit den Kunden, wie man auf sie zugeht, wie man im Store selber sich steht und gibt. Das sind zum Beispiel jetzt so Punkte.
Ja, was, oder? Was, wenn du jetzt den Store anschaust, den du geschmissen hast in Zürich, was waren die 3 Learnings mit den Mitarbeitern, die du gemacht hast?
Dass man eine eigene Linie fahren muss.
Ja.
Aber man kann sie ein bisschen biegen, weil wir sind am Schluss alles Menschen und man muss auch die anderen ein bisschen verstehen, aber trotzdem seiner Linie irgendwo treu bleiben, damit es auch so läuft, wie man sich das vorstellt, wie es dann sein soll. Aber das Menschliche darf natürlich auch nicht weggehen, weil sonst geht ja alles dann bergab.
100%. Also ich glaube, die meisten Learnings, die ich auch mit Mitarbeitern gemacht habe, waren halt nur mal in den ersten 2 Jahren meiner Selbstständigkeit. Heute ist ja die Firma ganz anders bei uns aufgestellt. Wir haben ja HR, wir haben ja viele Sachen, viele Personen, die sich um das alles kümmern. Das ist gar nicht mehr mein Augenbereich. Aber wie du selber gesagt hast, erinnere dich mal an den Pop-up, wo wir die ersten Bewerbungsgespräche geführt haben. So, du stellst ja eine fremde Person ein. Du weißt, dass sie vielleicht auf Papier gut aussieht, aber du weißt nicht, wie sie tickt, du weißt nicht, wie sie drauf ist. Und dann hast du nur ein paar Indikatoren, auf die du achten kannst. So, und wir haben bei beiden Personen damals eigentlich das komplette Risiko sind wir eingegangen. Bei einer Person, die hat ja jeden 2. Monat einen neuen Job, haben wir gesagt, ey, der war sympathisch, wir probieren es mal trotzdem. Dann wurden wir den Besten belehrt, dass die Tendenz weiter behalten wurde. Und bei dem anderen, ja, am Anfang war der eine Schnecke und dann gegen Ende war der eine Maschine. Muss man schon sagen.
Muss sagen, wirklich super Typ, hab immer noch ab und zu Kontakt mit ihm. Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Und der hat richtig abgeliefert, muss ich auch sagen, am Schluss. Also der hat auch 17-Stunden-Tage mitgemacht. 17 Stunden.
Ja, deswegen 100%. Shoutout geht da raus an Elias. Der hat echt viel gemacht und ich bin ihm da wirklich sehr dankbar. Und ja, aber wie gesagt, guck mal, ich habe für mich damals gelernt, A, ich stelle keine Freunde ein, das gibt's bei mir nicht. B, ich werde nicht mit meinen Mitarbeitern Freunde. Da halte ich diese Distanz, ist ja auch besser für die, weil ich habe am Anfang viele Freunde eingestellt, alles drumherum. Und ich konnte nicht meine Linie durchziehen, wie du selber gesagt hast, besonders hier im Store. Das hat mich komplett abgefuckt. Und das dritte Learning war, glaube ich, einfach wirklich Klima im Arbeitsleben ist wichtig, ne, weil dadurch kannst du auch sorgen, dass die Leute für den Job brennen und Bock haben, was zu erreichen. Sorry für die kleine Unterbrechung. Da wir im Store drehen, während der zu ist, kommen da auch Leute und klopfen die ganze Zeit an der Tür.
Jetzt auch.
So.
Genau. Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Mitarbeiter, Freunde einstellen.
Richtig. Genau. Also Freunde würde ich niemals einstellen. Das ist eine super schwierige Sache, außer man definiert klar das mit Verträgen und setzt sich da wirklich hin, 2-3 Stunden hin und dann diskutiert darüber, dass wirklich alle auf den Themen besprochen sind. Aber trotzdem, wenn ich euch das raten kann, stellt einfach Leute ein, dann so. Natürlich könnt ihr mit denen ein bisschen cooler werden, aber befreundet so richtig privat und so solltet ihr das nicht. Glaubt mir, vertraut mir. Die Erfahrung habe ich gemacht. Es gibt bestimmt auch Ausnahmen, die Regel bestätigen, aber diese Ausnahmen sind halt super selten. Ja, also wie gesagt, Selbstständigkeit ist nicht für jeden was, aber ich kann verstehen, dass besonders, wenn du die ganzen Dubai-Coaches anschaust, die rumrennen und sagen, hey, mit Dropshipping mache ich dich zum Multimillionär.
Ja, machen wir das. Wenn
ja,
also, wir mit Bürgerstock hochkommen.
Ja, aber weißt du, ich sag immer wieder, ey, wenn ich mir das anschaue, die sind ja dann meistens auch zum Beispiel englischsprachige Leute. So, dann wohnt der Typ in UK, macht Dropshipping und es funktioniert. Und er denkt, es ist profitabel. Aber was die vergessen, halt 90% von diesen ganzen Coaches, was ist die Mehrwertsteuer? Wie zahle ich Steuern? Wie melde ich das alles an? So viele davon missachten so viele Regeln und ja, lassen die Kunden in Grauzone tanzen, über die sie gar nicht Bescheid wissen und die sich in Gefahr stellen. Deswegen, wenn man ein Unternehmer sein will, sollte man das anständig machen. Man sollte sich Gedanken machen, man braucht keinen Businessplan. Wenn man eine Idee hat und die Motivation, die Power, dann setzt es um. So, ich glaube, was man von mir lernen kann, ist, hey, ich denke gar nicht so drüber nach, sondern ich mache es einfach. Manchmal fliegt es mir auch um die Ohren, aber dafür kann ich sagen, ey, ich habe es getestet. Weißt du, weil wo ich den Pop-Up-Store in Zürich angeboten hab, bekommen habe, ich wusste auch nicht, wie ich das umsetze, aber ich wusste, ey, ich mache es einfach, weil diese Erfahrung kann mir keiner nehmen. Und das glaube ich genauso wie bei dir. Nur durch Erfahrung wirst du schlauer. Durch Erfahrung wirst du besser. Durch Erfahrung kannst du was in deinem Leben erreichen, weil du kannst morgen 10 Millionen auf dem Konto haben. Wenn du diese nicht verdient hast durch irgendwas, dann wirst du das Geld nicht schätzen. Wenn du diese Erfahrung aber gemacht hast, weißt, wie das XYZ funktioniert, wie man das gemacht hat, kannst du vielleicht bei einem Arbeitgeber oder bei dir im Unternehmen diese Sachen, auf diese Fehler verzichten, optimieren und einfach besser machen. Deswegen, ich sage, Erfahrung ist mit der wichtigste Skills, aber bei mir im Unternehmen gibt es nur einen Skill, der für mich wirklich zählt, wenn du verkaufen kannst. Und davon bin ich überzeugt, wenn du verkaufen kannst, wirst du nie wieder arm. Egal, was du machst, wenn du gelernt hast, richtig zu verkaufen, wie man eine Einwandbehandlung macht beim Kunden und wie man Verträge abschließt, kannst du nicht arm werden. Weil du kannst in Handys verkaufen, du kannst in so vielen Branchen sein und das finde ich wirklich bemerkenswert.
Definitiv. Jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt haben wir das ja mit den Mitarbeitern ein bisschen abgeklappt. Jetzt würde ich das eigentlich noch gerne noch eine Frage hinzufügen bezüglich Mitarbeiter. So mit dem Management. Also du bist ja auch mit der Zeit ja über dann mehr gewachsen, mitarbeitertechnisch. Wie managst du das jetzt?
Also,
wie hast du das aufgebaut? So?
Ja, man muss fairerweise sagen, wir sind ja wirklich von, keine Ahnung, 20 Mitarbeiter irgendwann auf 40, dann auf 60, auf 80 und dann auf 100 gewachsen. Also haben wirklich Sprünge gemacht, die nicht gesund waren, besonders in der Corona-Zeit. Und da ist es mir auch um die Ohren geflogen. Warum? 2021, wo Elevate auch durch die Decke gegangen ist, wo wir teilweise 40.000 Nackenkisten verkauft haben, war die Logistik halt nicht bereit. Kundensupport war nicht bereit. Du hast ja das Unternehmen, hat man ja nach vorne skaliert, aber das ganze Backoffice hat ja nicht gestimmt. Was daraus resultierte, Kunden waren unzufrieden, Kunden haben schlechte Bewertungen hinterlassen und wenn du einen neuen Kunden verärgerst, ihn wieder happy zu machen, das ist halt super schwierig. Und das Management von Mitarbeitern haben wir lange unterschätzt. Viele Startups in Deutschland tendieren dazu, auch das HR-Thema hinten anzustellen. In der Schweiz ist das ein bisschen anders, das weiß ich. Aber da muss, glaube ich, jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Du kannst es nicht anders. Das Wichtigste ist, man muss immer als Unternehmer sich selber als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer sehen, weil natürlich bist du selbstständig und dieses Hustle 60, 70 Stunden Woche ist cool, aber ich kann jetzt jahrelang später sagen, es gehört auch mal eine 60, 70 Stunden Woche dazu, keine Frage, aber du solltest dich nicht totarbeiten.
Aber das ist jetzt persönlich für dich so eine 60, 70 Stunden Woche. Ich glaube jetzt, wenn wir nochmal für einen Angestellter, der sich jetzt bewirbt in der Firma, der hat jetzt auch keinen Bock, 70, 60 Stunden für dich, glaube ich, Correct. Zu arbeiten. Ist es da nicht besser, wenn man ihn nur vielleicht so jetzt 42 Stunden die Woche fix arbeitet? Man weiß, okay, er weiß selber, okay, für 42 Stunden, ich weiß, ich arbeite so viel in der Woche und wenn es halt hart ist, dann mache ich halt mehr. Aber ich weiß da, und ja, in den 42 Stunden ist aber 100% da.
100%. Was, oder? Zum Beispiel bei uns letztes Jahr gab es nicht eine Überstunde. So, davor 2022 hatten wir viele Überstunden, weil wir waren super ineffizient aufgestellt. Bis jetzt 2023 nicht eine Überstunde und 2024 genauso. Warum? Weil wir die Prozesse optimiert haben und wie du selber sagst, wir wollen ja nicht, dass die Leute sich kaputt arbeiten. Auch während Black Friday, egal was, die sollen Spaß haben an der Arbeit. Und wenn die mal sonntags arbeiten, beziehungsweise zum Beispiel, wir haben ja Influencer-Markte, die dann irgendwo hinreisen und sagen, das Event ist am Wochenende, dann verlieren die auch quasi ihren Sonntag. So, dann kriegen die halt unter der Woche mal einen Tag Ausgleich. Tag frei und so regeln wir das. Aber keiner soll sich tot arbeiten, jeder soll Spaß an der Arbeit haben und wenn ihr bei einem Job seid, und das sage ich und das meine ich auch so, wo ihr wirklich 20 Stunden Überstunden macht, dann müsst ihr da weg. So, oder ihr kommt damit klar und die werden ausbezahlt und ihr seht den monetären Erfolg, aber ich höre ja so oft, dass Leute 30 Stunden Überstunden haben und die nicht ausbezahlt werden. Das wird gar nicht so gesagt. Bei uns kriegst du Boni, wird ausbezahlt, wo früher zumindest, wo das vorgekommen ist. Und wie war es bei dir in der Ausbildung? Hast du Überstunden gemacht?
Ich hatte nicht so viele gehabt. Also es war da eigentlich auch echt gut gemanagt. Also ich war da, ich bin um 7:15 habe ich dort angefangen und dann um 4:15.
7:15, das wäre ja mein.
Ja, um 6 Uhr aufstehen, das geht ja. Also alles vor 6 Uhr ist schon hart, aber
7:15, ne? Ich bin ja gar kein Frühmensch. Also für mich, um 8 beim Sport zu sein, ist ja schon eine Herausforderung. Ich sitze ja teilweise dann bis 2 Uhr morgens und arbeite, weil ich bin halt eine Eule. So, ich arbeite viel besser nachts. Ich liebe es auch, diese Ruhe zu haben, wie, weißt du, wenn du arbeitest, bist du ein Frühmensch oder so, was Arbeit angeht?
Mittlerweile, also ich sag dir ehrlich, ich bin auch eher später. Also, wenn du mich jetzt fragst, was ist deine optimale Zeit, ich sag so 9:30 aufstehen, 3 Uhr pennen gehen.
Ja.
Das ist so mein optimaler Zeitraum. Und alles vor 6 Uhr ist wirklich, da quäle ich mich.
Nee.
Und ich versuche alles zu verhindern, dass ich vor 6 Uhr aufstehe.
Wie war der Flug dann heute?
Ja, heute bin ich um 4:45 aufgestanden, aber einmal ist ja jetzt nicht so viel, es ist ja nicht regelmäßig, dann kann man das ja machen, dann geht man einfach früher schlafen, hat man halt nichts vom Abend, aber ist ja egal. Ich brauche halt, ich bin auch so ein Mensch, also ich brauche mindestens 7 Stunden Schlaf.
Fühl ich.
Also.
Und auch eine Studie, die ich letzte Woche Montag gelesen habe, bei einem Menschen, du hast ja CTR-Zellen, quasi Zellen, die bösen Zellen bekämpfen in deinem Körper. Ich formuliere es mal so. Und wenn du unter 6 Stunden schläfst, hört die Produktion dieser Zellen auf. Und solltest du Krebszellen oder egal welche Zellen dein Körper haben, können diese nicht mehr angegriffen werden. Das heißt, wirklich am liebsten 7 Stunden Schlaf haben. Mehr brauchst du nicht, 7 Stunden, weil dann produziert dein Körper genug Zellen, kann sich regenerieren und. Das ist super wichtig und das kann ich euch auch als ein Nugget mitnehmen. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu der Folge heute?
Also wir haben das jetzt eigentlich so im Ding. Ich habe noch eine Frage. So, du hast ja gesagt, einmal, du hast plötzlich sehr viele Mitarbeiter in der Corona-Zeit eingestellt.
Ja.
Warum? Also,
ja, weil du musst dir vorstellen, weißt ja noch die Zeiten, 40.000 Nackenkissen werden bestellt.
Wie? Stimmt, das war ja bei Elevate, also, ne?
Klamotten bestellt, war die Team-Online-Handel, hat ja alles geboomt und wir mussten einfach Leute einstellen, besonders Lager. Und wir haben halt Leute einfach eingestellt, wir haben Fließband. Und ja, also gemanagt, strukturiert war es nicht wirklich. Haben wir auch gemerkt. Aber dann daraus hat man gelernt und wir hatten auch keine andere Wahl, weil du darfst ja auch nicht vergessen, wir hatten jede Woche einen Corona-Fall. Dann war jemand in Quarantäne, dann wurde der positiv getestet, der wurde negativ getestet. Also da hatten wir echt viele Kopfschmerzen in der Corona-Zeit.
Ich würde sagen, das ist ein gutes Stichwort. Die 30.000 Nackenkissen, die du bestellt hast und bei Elevate, das ist ja auch viel Logistik drin. Ich würde sagen, das könnten wir eigentlich in der nächsten Folge genauer anschauen.
Genau.
Wie das gemacht ist, weil das war ja auch neu.
Ja, also wir haben ja super viele Themen angeschnitten und ihr merkt, die ersten Folgen wären halt ein bisschen Rumhüpferei bei den Themen und sobald wir Feedback haben unter den Kommentaren oder auch auf Instagram, zu welchem Thema wir genauer sprechen sollen, wo wir beide unsere Expertenmeinung geben sollen oder ich als Laie und dann in manchen Themen Pascal als Laie und dann können wir uns gegenseitig befragen, glaube ich, wird das ganz gut sein. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Like, lasst gerne uns ein Like und ein Abo auf diesem YouTube-Kanal und auf den ganzen Plattformen, falls ihr es zuhört. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.